jedes Hilfsangebot habe ich abgelehnt und dann dicht gemacht, weil ich überhaupt nicht das irgendwie hätte in Worte fassen können, weil ich dachte, wenn ich mich selbst nicht verstehe, wie soll es jemand anders tun? Und deswegen habe ich es nur mit mir ausgemacht. Bis zu dem Moment, dass mir plötzlich ein Mensch so wichtig war und er sitzt zum Glück immer noch nach all dem neben mir. Ich bin nach Hause, habe mit meinen Eltern gesprochen und gesagt, ich glaube, ich schmeiße das Studium. Und dann werde ich Musikmanagerin. Du hast doch gar keine Ahnung davon. Sag ich, ja, aber ich kann das schon. Und mein Papa hat immer gesagt, wenn du etwas noch nie gemacht hast, dann geh erstmal davon aus, dass du es kannst.
Ne, wenn wir uns am schwächsten fühlen, strampeln wir am wildesten. Ne? Und dann meistens lassen wir dann unsere schlechte Laune oder Wut oder so an den Menschen ab, wo wir wissen, die bleiben. Wo wir wissen, die haben wir lieb, die haben uns lieb. Und da kann ich sein. Und das bedeutet in diesem Moment halt absolute Überforderung und auch Enttäuschung, wahrscheinlich über mich selber am meisten. Aber das da trifft dann immer die liebsten Menschen eigentlich, leider Gottes.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Einige von euch können uns gerade nicht nur hören, sondern auch sehen, denn wir filmen dieses schöne Interview und wir haben ein ganz besonderes Live-Interview heute aus Münster, genau genommen aus dem Medium-Forum in Münster. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen an dieser Stelle. Meine heutigen Gäste, die beschäftigen sich beruflich auf kreative Art und Weise und übrigens auch sehr aufmerksamkeitswirksam mit Themen rund um Selbstliebe. Das machen sie jetzt seit über 6 Jahren inzwischen in verschiedenen Podcasts. Ihr aktueller heißt Wir sind so. Mhm. Das machen sie aber auch auf Lesetouren zum Beispiel zu Themen wie Essstörungen, Mobbing. Und sie haben schon über 250.000 Schulkids damit erreicht, was ich sehr beeindruckend finde. Die energiegeladene Dame mir gegenüber, die weiß aus erster Hand, wovon sie da auf der Bühne und übrigens auch vor der Kamera spricht. Unter anderem hat sie eine sehr steinige Reise hinter sich, wo sie runter ist von 180 Kilogramm Körpergewicht und raus aus der Schamspirale. Und dazu darf ich Sie heute mit Fragen löchern. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen, Jana Krämer.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du gekommen bist. Und der charmante Herr an deiner, von mir aus rechts, von dir aus links gesehen, das ist dein bester Freund. Und der trägt tatsächlich eine Echo-Nominierung mit sich rum und die 1Live-Krone quasi auf dem Kopf. War Bassist einer bekannten deutschen Popband und wirkt inzwischen aber als Singer-Songwriter solo, ist mit Pur aktuell auf Tournee und hat unter anderem deinen Debütroman Das Mädchen aus der ersten Reihe vertont. Herzlich willkommen, Batumé.
Hi, freut mich da zu sein.
Cool, darf ich deinen Künstlernamen so verwenden?
Sag ruhig gern Bato, so nämlich die Freunde. Also wir sind ja unter uns hier.
Willkommen Bato, willkommen Jana. Schön, dass wir miteinander sprechen. Und Jana, ich würde gerne in diese Folge starten. So ein bisschen so, wie du deine Videos gestaltest, nämlich schonungslos, ehrlich und direkt zur Sache.
Unbedingt, unbedingt, das liebe ich.
Ja?
Ja.
180 Kilo oder sogar mehr. Hm. Wie ist das passiert? Wie kommt es dazu erstmal?
Würdest du meinen Psychodoc fragen, wäre die Antwort, es ist multifaktoriell bedingt. Und je nachdem, mit wem ich spreche, ist immer so die Sache, es wird auf Fehlersuche gegangen und dann die Erziehung ist schuld. Ich bin halt anti-autoritär erzogen worden und andere sagen, hey, es liegt daran, dass die Welt irgendwie an so vielen Stellen so überfordernd ist. Da ist doch klar, dass man irgendwie Halt in Dingen sucht. Dann emotionales Essen. Es gibt so viele Schlagworte. Inzwischen würde ich sagen, ich habe mich nach Grenzen, nach Regeln gesehnt und ich habe mich danach gesehnt, etwas kontrollieren zu können, weil in meinem Leben, es war so, dass ich, wenn ich nach Hause gekommen bin, die Treppen zur Wohnung hochgegangen bin, aufgeschlossen habe, nicht wusste, ob dahinter mein Papa schwerst betrunken ist oder ob ein guter Tag ist und wir irgendwie nochmal schauen, ob wir ein paar neue Fische für mein kleines Aquarium kaufen. Und deswegen, es war alles so außer Kontrolle und ich habe nach etwas gesucht, was ich ganz alleine im Griff haben kann. Und das Einfachste, was man kontrollieren kann, ist, ob ich esse oder nicht. Ich konnte nicht entscheiden, ob mich der Mathelehrer wieder mal vor der ganzen Klasse mobbt. Ich konnte nicht entscheiden, ob sich die anderen auf dem Schulhof über mich lustig machen. Ich konnte nicht entscheiden, ob ich auf den Geburtstag eingeladen werde. Aber ich konnte entscheiden, ob ich esse oder nicht. Und das macht was. Und wenn dann plötzlich Komplimente kommen, du hast aber toll abgenommen, wow, wie du aussiehst, wenn man sich danach sehnt, Anerkennung zu bekommen, weil man ansonsten glaubt, nichts im Leben im Griff zu haben, macht das süchtig. Und diese Kommentare zur Figur oder zum Aussehen an sich sind in dem Moment dann wie, ja, du saugst es auf wie so ein Schwamm. Und ich habe mich dann von einer Diät in die nächste gestürzt und ja, jede Diät endet mit dem klassischen Jojo-Effekt, weil man dem Körper natürlich quält und schadet. Und irgendwann hat sich's dann hochgeschaukelt, bis ich bei 180, wer weiß, wie viele es wirklich waren, aber die Waage hat gestreikt. Genau.
Und das muss ja für dich wahnsinnig schwer gewesen sein, weil es hat ja dann erstmal gedauert, bis du dich jemandem anvertrauen konntest.
Ich wollte mich überhaupt niemandem anvertrauen. Ganz und gar nicht. Das war eine Sache, ich dachte, ich bin so allein in diesen Schlamassel reingeraten, da muss ich alleine auch rauskommen. Ich habe mir gar keine Hilfe zugestanden. Und es war gar nicht mal so, dass ich keine Angebote gehabt hätte. Ich hatte immer beste Freunde, ich hatte beste Freundinnen, ich hatte Eltern, die mich geliebt haben. Aber jedes Hilfsangebot habe ich abgelehnt und dann dicht gemacht, weil ich überhaupt nicht das irgendwie hätte in Worte fassen können, weil ich dachte, wenn ich mich selbst nicht verstehe, wie soll es jemand anders tun? Und deswegen habe ich es nur mit mir ausgemacht. Bis zu dem Moment, dass mir plötzlich ein Mensch so wichtig war und er sitzt zum Glück immer noch nach all dem neben mir, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin. Wir waren da gemeinsam auf Tour und wenn man zusammen auf Tour ist und man als Managerin die Aufgabe hat, diesen Flohhaufen zusammenzuhalten und der größte Floh sehr weit springen kann, dann ist das schon eine Herausforderung.
Muss man jetzt mal ganz kurz erklären für die, die euch nicht kennen. Ja. Also Bato, du warst damals Bassist bei der Band, genau. Luxuslärm.
Genau.
Und du warst Musikmanagerin,
genau,
der Band.
Genau.
So haben wir uns auch kennengelernt. Genau.
Und dann kam Jana irgendwann zu dir und hat sich dir anvertraut.
Ja, das klingt jetzt relativ einfach. Ich sag mal so, es war eigentlich so, dass Jana gerade durch die Blume angedeutet hat, ich war damals noch sehr jung und wir sind ja wirklich von München bis nach Hamburg durch ganz Deutschland getourt und wenn man eben so einen Touralltag zusammen verbringt, dann isst man den ganzen Tag natürlich meistens zusammen, man wird nachts mit dem Nightliner von der einen Show zur nächsten Show gefahren, wenn man ihn denn bekommt, weil ich habe die so große Städte kann man auch nachts ganz gut erkunden. Und das habe ich dann auch gerne gemacht und dann ab und zu auch mal die Abfahrt vom Nightliner verpasst. Und da es ja Janas Job war, uns alle am nächsten Tag ausgeschlafen und ausgeruht für die nächsten Interviews am Start zu haben, sage ich mal so, bin ich, damals ging das noch einigermaßen, mit der Deutschen Bahn hinterhergefahren, bin am nächsten Morgen am Club angekommen, da stand eine ziemlich angefressene junge Dame, die mir erstmal die Leviten gelesen hat. Ja, und so haben wir uns eigentlich kennengelernt, ne, indem wir uns gehasst haben am Anfang. Wenn
du erstmal angeraunzt hast.
Ja, na klar.
Wie kommt man eigentlich, das würde mich auch noch interessieren, wie kommt man überhaupt an so einen Job? Also ich stelle mir, ne, also ich weiß, Musikbiss ist ja generell sehr, sehr stressig, man hat da auch wenig Zeit für sich, aber wie bist du an diesen Job erstmal gekommen?
Ich war das Mädchen aus der ersten Reihe. Ich war Fangirl. Ich war immer bei den Auftritten einer Band und plötzlich kam der Produzent zu mir und hat gesagt, ey, du machst das richtig, richtig gut. Und ich dachte, danke schön.
Was machst du gut? Fan sein?
Ja, genau. So diesen Fanclub und so dieses, dass ich die Band unterstütze, darin gesehen zu werden. Mhm. Weil was nützt dir die beste Band, wenn es keiner mitbekommt? Und ich wollte natürlich, dass es alle mitbekommen. Also habe ich alles gegeben und das fand er ziemlich cool. Und dann hat der mich auch so bei Musikvideodrehs dabei sein lassen und dann habe ich halt auch eine Meinung gehabt und dann hieß es, ey, lass uns mal sprechen. Ich dachte, oha, jetzt bin ich zu weit gegangen. Jetzt habe ich, ich war halt nicht so happy mit dem, wie das umgesetzt wurde und habe gesagt, so will ich es nicht machen. Ich wollte eigentlich nur Kaffee kochen und Brötchen schmieren. Da kam mir dann die Meinung dazwischen und er hat gesagt, hey, komm, lass uns mal sprechen. Ich dachte, das war jetzt das letzte Mal, dass du dabei sein durftest und er hat gesagt, kannst du dir vorstellen, dein Studium zu schmeißen? Ich dachte, und dann mit mir eine Firma zu gründen. Okay, ich bin nach Hause, habe mit meinen Eltern gesprochen und gesagt, ich glaube, ich schmeiß das Studium. Und dann, dann werde ich Musikmanagerin. Das war gar keine Ahnung davon. Sag ich, ja, aber ich kann das schon. Und mein Papa hat immer gesagt, wenn du etwas noch nie gemacht hast, dann geh erstmal davon aus, dass du es kannst.
Okay,
ein also, schlauer Satz.
Ne? Ja, voll.
Also, Moment, das heißt aber, du hast schon Selbstbewusstsein auf jeden Fall, ne?
Zu der Zeit nach außen hin. Aber nach außen strahlen und innen fühlen sind ja immer noch zwei Paar Stiefel, ne? Schuhe.
Ja, du hattest ja auch gut Übung, ne? Du hast ja alles diskutiert, vom ins Bett gehen, ja, bis zu, ja, essen gehen. Ne? Also ich sag mal, Meinung hast du trainiert.
Ja, Also das war schon immer so, dass ich Dinge einfach dann machen wollte, um zu gucken, ob es vielleicht nicht doch klappt. Ich hatte immer das Grundprinzip Hoffnung. Das war immer da. Und da bin ich aber auch immer sehr, sehr dankbar, dass ich auf die richtigen Menschen getroffen bin. Wie Götz, den Produzenten, der mich damals einfach aus dem Studium ins Musikbusiness geholt hat. Und halt wie auch meinen besten Freund. Ohne ihn, erstens, es hätte halt nie mein Debütroman gegeben, weil wir gemeinsam auf Tour waren und uns ständig angezickt haben. Wenn dieses Anzicken dann aber mit mir und meiner Essstörung zusammengekommen ist, ist es eskaliert. Ich war die schlechteste, beste Freundin, die man nur haben kann. Und irgendwann wurde er traurig und ruhiger. Und er ist mir der wichtigste Mensch auf der Welt. Und ich konnte es nicht ertragen, dass er dachte, es würde an ihm liegen. Es lag nur an mir und meiner Überforderung mit den Ansprüchen, die ich an mich gestellt habe und die anderen mich gestellt haben.
Aber ich glaube, das kennen wir alle, ne? Wenn wir uns am schwächsten fühlen, strampeln wir am wildesten, ne? Und dann meistens lassen wir dann unsere schlechte Laune oder Wut oder so an den Menschen ab, wo wir wissen, die bleiben. Weil die, wo wir wissen, die haben wir lieb, die haben uns lieb und da kann ich sein. Und das bedeutet in diesem Moment halt absolute Überforderung und auch Enttäuschung, wahrscheinlich über mich selber am meisten. Aber das, da trifft dann immer die liebsten Menschen eigentlich, leider Gottes.
Und dann sind die Fetzen geflogen und dann dachte ich, oh nee. Und aussprechen konnte ich es nicht. Ne? Ich hatte dieses Vertrauen und ich habe dann aber gedacht, jetzt musst du einmal knallhart sein. Entweder er hasst dich dann so sehr, wie du dich selber hasst, oder vielleicht bleibt er. Und ich bin so dankbar, er ist geblieben. Er hat mein Tagebuch gelesen und hat mir mit einem Lied geantwortet, unvergleichlich. Und damit ging alles los. Und ab dem Moment, muss ich ehrlich gestehen, war ich immer ein bisschen mutiger, als ich je von mir gedacht hätte.
Wir wollen mal ganz kurz vielleicht, wenn wir das dürfen, reinhören in den Song.
Alles schwarz in dem Haus, nur in deinem Zimmer brennt noch Licht. Der Raum voller Rauch, so wie du dir den Kopf zerbrichst. Hier ist ein Sturzgefahr, wie du Löcher in die Decke starrst und übersiehst dabei die ersten Sonnenstrahlen. Du glaubst, du bist nicht gut genug und du denkst dich klein, weil du dir nicht reichst. Und könntest du durch meine Augen sehen, würdest du wie ich auch zu dir stehen?
Was ging dir durch den Kopf, als du diese Zeilen verfasst hast?
Ich meine, es ist ja so, dass ich Jana nicht vorher schon Komplimente gemacht hätte oder ihr versucht hätte zu zeigen, wie viel in ihr steckt, wie viel Großartigkeit auch und dass diese Zweifel oft unbegründet sind, aber es ist ja dann doch auch häufiger so, dass man nicht unbedingt auf jede Art und Weise die Dinge annehmen kann. Und ich wusste aber, dass am Ende des Tages Musik ihre große Liebe ist. Und dass, wenn ich die Zeilen so verpacke, dass sie da richtig ankommen, dass sie dann hoffentlich ankommen. Und ja, sie war und ist meine beste Freundin und ich sehe, würde die Zeilen heute mehr denn je unterschreiben, zumindest die ersten, wo dann auch steht, irgendwie jedes Detail in dir ist heilig, weil auch diese kleinen Eckenfehler und Kanten, die wir alle an uns haben und die wir dann auch irgendwie nervig finden und die wir oft versuchen, dann irgendwie so wegzupacken und so, aber die machen uns ja zu uns und auch besonders. Und genau das unterscheidet uns dann ja auch und ich bin ja mit ihr befreundet, nicht weil sie irgendwie gut Brötchen schmieren kann und Kaffee kochen kann, sondern weil sie eine eigene Meinung hat, weil sie die auch sagt, auch wenn sie mir mal nicht passt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man drüber spricht.
Ich glaube trotzdem, dass viele Menschen das kennen, vielleicht nicht in dem krassen Ausmaß, wie du das hattest, aber ich glaube, viele Menschen kennen das, selbst Hass zu spüren oder mindestens mal der eigene heftigste Kritiker zu sein, sagen wir mal so. Macht das aber trotzdem dann nochmal erstmal einen Unterschied, wenn man das dann hört, wenn nicht nur, was ja auch schon wahnsinnig wichtig ist, der beste Freund sagt, ich hab dich lieb, so wie du bist und so wie du bist, bist du gut und reichst du, sondern wenn man das dann auch noch als Song hört. Also was macht die Musik sozusagen?
Die Musik geht dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise tief. Und das hatte ich erst letztes Wochenende. Ich durfte ihn bei der Tour mit Pur gerade begleiten, stand am Bühnenrand und habe plötzlich gesehen, wie da einfach mal 12.000 Menschen vor dieser Bühne stehen, die Musik wirken lassen, dass sie das Herz erreicht. Du hast es in den Gesichtern gesehen, wie sich plötzlich alle von den Worten umarmt gefühlt haben und wie es mit allen, die dort standen, was gemacht hat. Und Musik beginnt dort, wo die Worte enden. Und wenn es dann nochmal so groß ist, so, tatsächlich inzwischen, ich würde sogar sagen, dieser Song ist größer als unsere Freundschaft geworden. Ich will unsere Freundschaft nicht schmälern, aber es ist wirklich unglaublich berührend und Musik hat nochmal einen ganz anderen Zugang zu meiner Seele. Ich bin und bleibe das Mädchen aus der ersten Reihe, am liebsten bei ihm.
Ich finde das total schön und wahnsinnig beeindruckend. Ich merke aber auch bei mir selber zum Beispiel, dass bei mir sofort so ein Instinkt kickt von, ist auch ein bisschen peinlich irgendwie, so ein bisschen, weißt du, schmalzig, so manchmal
krass,
die Texte.
Wie schade, dass du so empfindest.
Genau das habe ich nämlich, wollte ich euch nämlich fragen. So, ich merke, dass das was mit mir zu tun hat. Ne? Ich merke, dass ich oft so eine Scham spüre, wenn man liebevolle Sachen zu deutlich, zu klar sagt, dass man erst mal das Gefühl hat, ist das jetzt so angebracht? Ist das zu viel? Eine Überforderung vielleicht auch?
Ja.
Ist das was, vielleicht frage ich mal an dich, weil du ja doch, also deine Texte, ich habe mir viele von deinen Liedern angehört und angeschaut, die Texte schon auch sehr gefühlig bist, sehr klar bist in dem. Ist das was du auch gespiegelt bekommst?
Ich glaube, ich habe gerade durch die Freundschaft mit Jana und was dann auch dieses, Freundschaft ist ja keine Einbahnstraße. Ne? Ich wachse und lerne da ja auch super viel. Und ich glaube, ich habe über mich selber da mindestens genauso viel gelernt wie Jana über sich, dass am Ende des Tages, glaube ich, Gefühle erstmal hinter allem stecken und natürlich, dass sie einfach super interessant sind und dass sie aber auch ausgelebt werden sollten. Auf irgendeine Art und Weise.
Boys Get Sad Too.
Genau, steht da. Ja, genau. Boys Get Sad Too ist ein Verein in Großbritannien, die sich für mentale Gesundheit bei Männern einsetzen.
Sehr cool.
Die machen quasi einfach so Fashion und dann geht halt immer ein Anteil an eben hilfsbedürftige Organisationen oder die dann halt eben Anlaufstationen für Männer sind, weil sich, glaube ich, ich glaube 120 Männer pro Woche halt eben selbst das Leben nehmen, weil sie einfach überfordert sind, weil sie nicht lernen, mit Gefühlen oder über Gefühle zu sprechen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, was jetzt vielleicht Männer, es wird viel, viel besser, aber doch noch immer mehr betrifft, weil irgendwie so ein gesellschaftliches Bild eines Mannes ist, hier, der ist der Ernährer, der Beschützer, das trage ich auch noch in mir.
Ich wollte fragen, ist dir das denn immer leicht gefallen, so offen über deine Gefühle zu reden, wie jetzt auch in deinen Texten?
Nee, aber mein Vater war auch schon immer ein sehr emotionaler Mensch, mit allen positiven wie negativen Momenten, die das so mit sich bringt. Ne, war auch sehr impulsiv und cholerisch manchmal, das steckt auch noch in mir. Dass das manchmal so rausbricht. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, die irgendwie zu ergründen. Und für mich ist dann der Weg, das am besten auf Papier zu bringen oder irgendwie auszudrücken, oft dann auch die Musik, mich dann selber auch ein bisschen besser damit kennenzulernen. Und wenn es dann sogar dahin kommt, dass diese Musik anderen Kraft gibt, dann ist das natürlich ein Sechser im Lotto, ne?
Ja, absolut. Und jetzt mal abgesehen vom Thema Männlichkeit und diese Gefühle zeigen und diese Scham auch haben, wie hast du es denn geschafft, dann letztendlich, erstmal sage ich noch gar nicht loszuwerden, aber ranzugehen an diesen krassen Selbsthass? Ich erinnere mich da an ein Zitat von dir, vielleicht kannst du es nochmal richtig stellen. Du hast sowas gesagt wie diese ekelhafte Masse Mensch, die ich dann wirklich, wie hast du das immer ausgedrückt?
Ich habe mich wirklich als widerliche Masse Mensch empfunden. Wenn ich mich angeschaut habe, habe ich nichts als Hass für mein Äußeres empfunden und demzufolge natürlich auch für mein Inneres. Ich habe gedacht, an mir ist nichts irgendwie schön, weil ich mich immer mit dem Ideal verglichen habe, was so durch die Medien an mich herangetragen wurde und was ich durch Filme und so weiter einfach so auch verinnerlicht habe. Und je mehr man sich damit vergleicht, man kann nur den Kürzeren ziehen. Und das hat natürlich da ganz, ganz tiefe Risse und Narben, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich hinterlassen. Und ich habe meinem Körper irgendwann ein Friedensangebot gemacht, weil ich es so schade finde, dass man die ganze Zeit aufgrund von äußeren Erwartungen im Kampf mit sich selbst ist. Ich war ständig dabei, mich von einer Diät in die nächste zu hangeln, zwischendurch gefolgt von Fressflashs und zwischendurch auch bulimischen Phasen oder Hungersphasen. Ich habe meinem Körper echt verdammt viel zugemutet und inzwischen, ich habe den so gern. Es ist nicht, dass ich irgendwie jetzt bei diesen heißen Temperaturen vorm Spiegel stehe und mir denke, yippie-yay, das ist das, was wir jetzt wollen. Klar, aber mein Körper auch mit der Fettschürze, mit den Hautwammen, so nennt man das, wenn die Haut überhängt, hält mich nicht davon ab, einen geilen Sommer zu haben oder im Bodensee zu stehen und mir mit dem kalten Wasser irgendwie gut zu tun. Mein Körper ist kein Hindernis mehr für mich. Er hält mich nicht vom Leben ab. Ganz im Gegenteil. Ich bin meinem Körper unglaublich dankbar und ich liebe den, ich beschütze den.
Ich finde das wahnsinnig stark, das zu hören. Und ich möchte eigentlich gerne noch mehr erfahren darüber, wie du es geschafft hast, da hinzukommen, weil das ist ja eine lange Reise. Möchte aber vielleicht noch mal kurz als Feedback sagen, dass ich dieses Bild von ein Friedensangebot dem eigenen Körper zu machen wahnsinnig stark finde, weil ich selber identifiziere mich mit deiner Geschichte. Ich habe selber sehr viel gewogen und habe jetzt viel abgenommen. Und dieses Bild, also ein Friedensangebot machen, heißt ja, dass man vorher im Krieg ist. Mhm. Und ich finde halt, das beschreibt es so unglaublich gut. Dieses, auch das Friedensangebot in dem Moment ist jetzt erstmal nicht perfekt und wunderschön. Es ist jetzt erstmal, sind es erstmal Kompromisse, erste Schritte. Genau. Und es ist unfassbar viel zerstört.
Ja.
In dem Moment erstmal, ja.
Man muss auch wieder Vertrauen aufbauen, ne? Zum Beispiel in meinen Social-Media-Kanälen spreche ich sehr, sehr viel über Ernährung. Ich spreche darüber, dass man genug essen muss, weil sehr, sehr viele von diesen Apps, womit man irgendwie seine Kalorien trackt, eine absolut gefährliche Zahl an Umsatz, an Kalorien ausspuckt. Und wenn mir dann Menschen schreiben, hey Jana, ich esse jetzt erstmals genug, aber ich nehme gerade zu und ich glaube, das funktioniert nicht, dann erkläre ich auch, dein Körper vertraut dir gerade noch nicht. Dein Körper denkt, du schickst ihn nächste Woche wieder in die nächste Hungersnot. Es ist klar, dass der gerade alles einlagert. Gib deinem Körper Zeit, dir wieder zu vertrauen. Ihr müsst in die Verhandlung gehen. Und das finde ich wichtig.
Ja, und es ist auch total so, völlig egal, wie man, wenn man Gewicht verliert, zum Beispiel, egal wie man Gewicht verliert, ob das nun jetzt über Sport ist, wobei ich ganz klar an dieser Stelle sagen muss, dass Sport nicht die Lösung ist, grundsätzlich erstmal nur für bei Übergewicht. Das ist eine hochkomplexe Erkrankung, die sehr, sehr viele Ursachen haben kann. Bei dir ist es ja zum Beispiel das Binge-Eating gewesen, beziehungsweise die Essstörung. Aber egal, auf welche Art man abnimmt, ob man sozusagen die Ernährung umstellt, ob es eine Magenverkleinerung ist, was auch immer es ist, was richtig krass ist, ist, dass der Kopf nicht hinterherkommt.
Nein, der schafft
das merke ich jetzt
nicht.
Also, du hast gerade schon gesagt, es ist unglaublich heiß. Wir haben uns, glaube ich, den heißesten Tag des Jahres rausgesucht, um diese Folge aufzunehmen. Wir haben hier, wenn ihr so ein Rauschen hört, das liegt daran, hier sind drei Ventilatoren um uns herumgestellt, weil wir es sonst nicht aushalten würden. Und wir müssen, weil jetzt gerade auch so eine kleine leichte Saxophonmusik spielt, dann wissen unsere HörerInnen immer, es geht eigentlich in die Tea Time. Wir machen aber heute keine Tea Time. Es ist viel zu warm dafür.
Ja.
Ne? Wir holen uns jetzt gleich erstmal ein Eis.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, ich habe mir auch, deswegen, weil es so heiß ist, heute auch so eine Art Unterhemd angezogen, ein Hemd drüber gezogen. Und obwohl ich weiß, okay, mein Körper ist jetzt an einem ganz anderen Punkt, obwohl ich mich darin eigentlich wohlfühle, weil es auch so warm ist, denke ich trotzdem immer so, ne, immer noch, bei jedem möglichen Blick, ist das jetzt, weil die Leute sagen, ah, der ist aber zu dick für das Hemd. Oder so und deswegen ich habe.
Aber wäre das wichtig, was die Leute denken?
Ja, das ist halt jetzt die spannende Frage, aber die würde ich gerne an dich gleich zurückgeben, weil es geht ja nicht um mich. Aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal, also ich weiß nicht, habe ich auch so einen trockenen Mund?
Ja, sehr, sehr, sehr. Also ich glaube, jetzt hilft nur ein Eis.
Let's go. Wir sind zurück, ne? Wir sind zurück.
Wir sind
mit
zurück.
Eis. Wir haben Koalas. Uns Eis
geholt. Eigentlich müssen wir jetzt noch.
Ich bin der Tierlieb.
Also für alle, die es nicht sehen können, wir haben Eis, wir haben Shakes und es ist unglaublich köstlich.
Ja, wir hatten gerade eine kurze, anders als ihr es sonst kennt, keine Teepause, sondern eine Eispause.
Ich finde es geil, wie sie so mal den Podcast übernehmen.
Oh, genau, ja,
sie kennen sich einfach. Nein, super,
wir sind wie die Piraten. Du musst jetzt erstmal eine 3 Löffel Eis nehmen,
stimmt,
mein
genau.
Lieber.
Ich kann mich zurücklehnen, Eis essen.
Genau, und ich esse jetzt einen Koala. Ich hoffe, ihr seid ASMR-mäßig ganz am Start.
Das ist, glaube ich, wahrscheinlich für die Menschen, die nur zuhören, besonders schön jetzt hier gerade, dass hier nichts passiert. Nein. Aber irgendwie passen, normalerweise würden wir jetzt Tee trinken, wie gesagt, viel zu warm dafür. Mhm. Aber ist das jetzt gerade zum Beispiel für dich ein Problem, also Eis zu essen?
Ganz im Gegenteil, ich lieb's. Das ist das Schöne. Früher habe ich Essen immer in gut und schlecht unterteilt. Schon wenn ich nur irgendwie darüber nachgedacht habe, dass die Nachbarn eine Pizza in den Ofen geschoben haben, habe ich schon zugenommen, gedanklich. Ich hatte irgendwann wirklich Angst vor bestimmten Lebensmitteln. Hm. Ich habe sogar gedacht, ich hätte irgendwie eine Zuckersucht, weil wenn ich was mit Zucker gegessen habe, haben meine Hände angefangen zu zittern und ich hatte Schweiß und mir wurde ganz, ganz anders. Aber da weiß man mal wirklich, was die Psyche alles vermag. Und inzwischen, Eis ist, also nichts an Essen ist ein Problem, außer dass ich leider keine Milchprodukte vertrage, weil ich halt Multiple Sklerose mit einer Caseinintoleranz habe und kein Gluten. Ich habe Lipödem und ich merke, wenn ich Gluten vermeide und vegan esse, habe ich sehr viel weniger Probleme als mit und deswegen ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, meinem Körper das zu ersparen.
Ja, das ist sehr spannend. Also ich habe eine sehr gute Freundin, die auch MS hat und die sagt genau dasselbe. Also auch, dass halt durch die Ernährung kann sie wahnsinnig viel steuern.
Ja.
Und das ist auch ein sehr interessanter Ansatz von da aus auch wieder zum Thema Essstörung hin oder vom Thema Essstörung weg sozusagen, ne, zu sagen, okay, ich habe einen ganz bestimmten Anlass, warum ich mich auch nochmal ganz anders, aber eben nicht auf eine toxische, sondern auf eine sehr konstruktive, gute Art und Weise mit Essen beschäftige.
Ja, ja, ne? Ich genieße das auch. Also Essen ist für mich inzwischen Genuss. Ich freue mich aufs Essen. Ich liebe es auch gesellschaftlich. Wenn wir beiden unterwegs sind, ist das immer so ein Ritual von uns, dass wir gut essen gehen.
Wir gehen vor allem asiatisch viel gut essen, ne? aus gegebenen Anlässen, ne? glutenarm und so. Aber das ist wirklich auch, auf jeden Süchtigen kommt ja auch immer ein Umfeld, was damit lernen muss, umzugehen, was ja helfen möchte, was oft hilflos daneben stehen kann, nur irgendwie helfen möchte auch, aber es dann teilweise nicht geht und man dann natürlich oft auch irgendwie in Fettnäpfchen tritt. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern in Berlin, da waren wir essen. Und Jana hatte Salat ohne Dressing bestellt. Ja. Und dann war ein Tropfen Dressing an dem Salat. Und es war halt ein lockerer Abend. Und ich habe einfach nur gesagt, jetzt stell dich doch nicht so an. Einfach nur, weil man das halt zu Freunden so sagt, jetzt stell dich doch nicht so an, nimm dir eine Salat, hier, ich nehme das Salatding, dann ist das weg. Aber der Kopf, wie Jana gerade eben schon sagte, die Psyche, die war schon längst am Laufen. Ist da vielleicht irgendwo noch ein Tropfen drin? Ist da was weiß ich was? Ne? Die ein Kilokalorien zu viel, so nach dem Motto, ne? Und wir haben uns gestritten, wir haben, ach, das war ganz dramatisch.
Ich habe an allem gezweifelt.
An unserer Freundschaft und so. Und das ging damals, war das ja wirklich, das ging super hoch, die Achterbahn dann wieder ganz tief und so. Und da ist es schon schön, weil ich grundsätzlich von meiner Veranlagung eher ein Mensch bin, der für Gleichgewicht steht im Leben. Also ich bin gar nicht so jemand, der so super hohe Highs hat und super tiefe Lows, sondern relativ gemächlich durchs Leben tigert, auch nicht ganz ohne Ausschläge, sonst wäre man, glaube ich, tot. Ne? Habe ich mal einen schönen Vergleich gesehen, dass eine Psychologin meinte zu ihrem Patienten so, ey, weil er zu ihr kam und meinte, ey, ich möchte nicht mehr diese ultra high highs haben und diese ultra tiefen lows. Dann meinte sie, ja, aber vergleichen Sie Ihr Leben doch mal mit Ihrem Herzen. Herzen ist Leben. Wenn Sie ein EKG angucken, sind diese Ausschläge da? Was passiert denn, wenn es keine Ausschläge mehr gibt im Leben? Ja, dann sind sie tot. Und das ist halt einfach so. Und das ist ein schönes Bild fürs Leben. Es wird niemals im perfekten Gleichgewicht alles laufen. Es wird immer Ausschläge geben, nach oben wie nach unten. Das ist das Leben, das gehört dazu. Und so ist es schön, aber trotzdem, dass die Ausschläge nicht irgendwie bei 180 Puls schlagen, was früher normal war, sondern inzwischen in einem guten 120er-Bereich, wo man Dinge absehen kann und wo man dann eben auch schön zusammen essen kann und wo das Leben einfach auch in der Hinsicht einfach lebenswerter geworden ist für uns alle. So, ne? Oder für uns beide und die Freunde, die dann noch da manchmal so mit rumspringen.
Also eigentlich wollen wir ja mal normalerweise in unserer Tea Time jetzt nicht über das Arbeitsthema, sage ich so, reden, aber es ist natürlich so privat, das kann man gar nicht voneinander trennen, ist ja auch logisch. Aber mich würde da doch interessieren, wenn wir jetzt Tee getrunken hätten, aus welcher Tasse hättet ihr denn euren Tee getrunken?
Ich hätte aus meiner Tasse getrunken, wo drauf steht, du bist mehr als deine Diagnose. Weil das an so vielen Punkten in meinem Leben sich immer wieder bewahrheitet hat. wenn ich mich auf meine Diagnosen konzentriert habe, dann wurde ich zu meinen Diagnosen. Wenn ich mich zu sehr in meine Emotionen gesteigert habe, wurde ich zu der Emotion. Und inzwischen habe ich an vielen Punkten so den Moment, dass ich auch mal die Metaebene einnehme und mal von draußen drauf gucke und sehe, dass da noch ganz, ganz, ganz viel mehr ist. Und das macht mich immer wieder glücklich, mich dran zu erinnern. Klar, beruflich beschäftige ich mich viel mit Ernährung, ich beschäftige mich viel mit MS, beschäftige mich mit Mobbing. Also klar, diese Themen sind beruflich oder auch auf meinen Social-Media-Kanälen, die so halb beruflich, halb privat sind, Hauptthemen, natürlich, weil ich einfach es genieße, für andere Menschen die Person zu sein, die ich früher gebraucht hätte. Aber wenn ich mein Handy nicht in der Hand habe und einfach irgendwie mit meiner besten Freundin und meinen Kindern, also ihre Kinder, aber gefühlt auch meine Kinder, auf der Kirmes bin, dann mache ich mir keine Gedanken um irgendwas, sondern bin ich einfach nur da und dann bin ich nicht MS, dann bin ich nicht ehemals essgestört, dann bin ich einfach nur
Tante Jana.
Tante Jana, können wir aufs Monster? Ja. Okay.
Ja, und das Schöne ist, glaube ich, was man wirklich sagen kann, was ja viele so in den Raum schmeißen immer und propagieren ein bisschen, aber bei uns, wir versuchen das wirklich zu leben und Jana par excellence, sie war damals 180 Kilo und wirklich der Mensch, der sich verstecken wollte und heute ist sie der glücklichste Mensch, den ich persönlich kenne. Wirklich eine 180 Grad Wendung und da gehört alles dazu, da gehört Social Media dazu, da gehört das Schweigen zu brechen dazu, viele Dinge, es kommt immer darauf an, wie man die Dinge behandelt, so wird man von den Dingen oft auch behandelt und all das, was wir zusammen machen und all das, was Jana macht, ist ihr Leben. Und sie ist entweder 100% Job oder der Job ist halt 100% ihr Leben. Und das ist ein großes Geschenk, dass sie das wirklich so sieht und dass sie das so auch lebt, weil dadurch ist das alles möglich. Eben. Und sich nicht dann eben in dieser Blumenwiese, sich auf die Blumen zu konzentrieren und nicht auf die Scheißhaufen, wie wir es letztens mal gesagt haben in unserem Podcast. Aber genau, und das ist Wahnsinn.
Du sagst das gerade so, dieses, dass ich so eine 180-Grad-Drehung habe. Außer, wenn ich das Mädchen aus der ersten Reihe bin. Außer, wenn ich dein Fangirl bin. Ich meine, ich sitze hier in deinem Merch, ich freue mich wie Bolle. Und ja,
dann quietscht ihr immer noch wie 13, das stimmt.
Ja, das sind dann halt so die Momente. Oder auch, wenn ich irgendwie bei dir auf dem Konzert bin. Und dann bin ich einfach... Dann bin ich nochmal so alles, dann bin ich nur Emotion und dann bin ich so gerne meine Emotion. Dann gehe ich darin voll auf und dann ist da auch nichts mit Metaebene oder irgendwas analysieren. Dann ist einfach nur mitsingen und eine gute Zeit haben und Musik und Konzerte sind so irgendwie das Schönste und die dürfen niemals zu einem Luxus werden. Deswegen, ich finde, mit Musik auch an den Schulen ist es immer wieder das Schönste, wenn wir erleben, dass da Kids sind, die noch nie ein Instrument gesehen haben, noch nie gesehen haben, wie eine Band miteinander spielt. Und dann sitzen die da und auf einmal wird das alles so real und dann sind die so neugierig und dann geht da eine Welt auf und dann kommen die plötzlich zur Tour und sind ein Teil von dieser Bewegung und das ist einfach total krass zu sehen.
Sie sind einfach wieder neugierig, ne? Und wollen das Leben erleben und dafür ist es ja am Ende auch da. Und zu erleben gehören halt positive wie negative Erfahrungen.
Wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, dann können wir eigentlich anknüpfen an vor der Eiswaffe. Ich mache jetzt auch so ganz professionell, mache ich jetzt meine Eiswaffe hier nach unten. Können wir gerne machen, natürlich warte. Sehr, sehr gerne weiter euren Shake und euer Eis genießen. Nein. Aber wir hatten...
Ist die Pause jetzt zu Ende?
Vorbei, du musst alles wegkippen.
Nein. Ich bin jemand, der isst auf und der trinkt auch aus.
Damit die Sonne wiederkommt.
Nimm dir alle Zeit. Außer du musst Fragen beantworten, dann muss der vor sich hinschmelzen in der Hitze. Und zwar hatten wir vor der Tea Time, möchte ich jetzt immer die ganze Zeit sagen, vor der Eispause, haben wir gerade so über das Thema Scham gesprochen auch nochmal, ne, das Thema Übergewicht und wie kommt der Kopf hinterher. Und jetzt hattest du natürlich ein wichtiges Thema angesprochen, du wolltest das so ein bisschen auf mich schieben, hast gesagt, ja, wie wäre das denn, wenn jetzt Leute dich angucken würden, warum wäre das wichtig? Ich würde das gerne so zurückgeben. Ja. Wie hast du es denn geschafft, denn du hast ja sehr krasse Mobbing-Erfahrungen auch gemacht. Mhm. Wie hast du es denn geschafft, dass es dir weniger wichtig oder sogar egal wurde, was andere denken?
Es ist mir nicht egal, weil ich inzwischen Mitleid mit den Menschen habe, die sich so äußern oder die durch Blicke so mit auf mich herabschauen, weil ihnen irgendwas an mir nicht passt. Weil es mir einfach unglaublich leid tut, dass diese Menschen so empfinden. Denn ich finde, man kann sich für eine Sache schämen, das ist ein scheiß Charakter. Aber für alles Äußerliche gibt es keinen Grund. Es gibt immer Gründe, warum jemand so aussieht, wie er aussieht. Und das können die Gene sein, das kann vielleicht eine Krankheit sein, das kann vielleicht der Geschmack von dem Menschen sein. Es kann so viele Gründe haben, aber nichts davon geht irgendwen anders was an als diese Person. Zum Beispiel, ich habe Lipödem. Ich trage Kompressionshosen und die trage ich auch bei diesen unfassbar heißen Temperaturen. Ich brauche da keine Hose drüber ziehen. Ich muss da kein langes Kleid drüber ziehen, weil es ist eine Hose, ich trage einen Slip drunter. Das ist für mich, ich bin angezogen. Und ob das irgendjemand anders als Stützstrümpfe oder Oma-Strumpfhosen oder was auch immer bezeichnet, ist ja nicht mein Problem. Und wenn ich dann mit den Menschen ins Gespräch komme, weil sie mich wirklich darauf ansprechen, ob mir das aufgefallen ist, dass das eine Unterwäsche wäre, und wir dann uns unterhalten, kommt am Ende meist, oh ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Stimmt, eine Jeans hat ja auch Nähte. Und dann plötzlich merkt man, dass da irgendwie auch was angestoßen wird. Am Ende kann das jeder für sich komplett frei entscheiden, wie er rumläuft. Aber man sollte immer bedenken, dass die Person sich nur für sich anzieht und nicht für jemand anders.
Ja, du bist aber ja schon auch ein sehr, glaube ich, extremes, positiv extremes Beispiel dafür, wenn man sich so deine Videos anguckt, wie du dann da rumtanzt. Und du hast es ja auch gesagt, wenn man viel Gewicht verliert, dann bleibt ja auch Haut über, ne? Es sind Falten, es sind so Dehnungsstreifen und so. Und viele schämen sich dafür, viele Menschen würden so schnell wie möglich versuchen, sich das wegoperieren zu lassen. Du hast ja auch mal diese Geschichte erzählt, dass an dich auch Angebote herangetragen worden sind.
Oh ja.
Ne, von Kliniken das wegoperieren zu lassen.
Ja, mit steigender Followerzahl steigen auch die Angebote. Es ist echt Wahnsinn, was ich inzwischen dafür geboten bekomme, mich in Kliniken und das Messer legen zu lassen. Ich bin überhaupt nicht, dass ich etwas dagegen habe, wenn sich jemand aus guten Gründen operieren lässt. Wenn jemand so sehr darunter leidet, dass er irgendwie sagt, hey, das wird immer wund, oder hey, meine Psyche wird durch mein Äußeres so krank, dass ich das Leben nicht mehr genießen kann. Ich würde mir niemals anmaßen, irgendwie jemandem anders zu sagen, operier dich oder operier dich nicht. Ist nicht mein Leben, ist nicht mein Körper. Nicht meine Affen, nicht mein Zirkus.
Ganz genau, einfach, aber jetzt ist ja schon so, wie gesagt, was ich sagen wollte, du bist ja sehr extrem positiv in dem Sinne von, also ich finde, da kommt so ein totaler Humor bei dir rüber. Ich musste selber echt grinsen und lachen, als ich die Videos angeguckt habe, weil du halt, weil du wirklich auch spielerisch und liebevoll da mit deinem Körper umgehst und natürlich auch weißt, ne, wo sind so meine Ecken und Kanten und wo gehe ich da auch mit um. Aber da muss doch... Also wie war diese Entwicklung? Wie hat das angefangen? Und vielleicht auch für Menschen, die noch nicht an diesem Punkt sind, ganz besonders. Ne, weil vielleicht noch ein Zusatz. Es ist ja ganz oft so, dass man jetzt ganz viel Body Positivity ja auch hört. Ne, ist ja jetzt nicht so, als ob da draußen in der Welt alle nur böse sind und mobben und so, sondern es ist ja auch so, dass ganz viele Leute sagen, ich liebe meinen Körper genauso, wie der ist. Und das solltest du auch, du solltest deinen Körper. Und ich zum Beispiel habe, jetzt glaube ich, ist das bei Frauen noch mal eine andere Dimension. Aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, ja, ich mochte mich aber nicht so, wie ich war. So habe ich mich auch nicht als ich verstanden und gesehen. So weit, so gut. Mhm. Aber wie schafft man das dann wirklich, wenn man sagt, ich möchte meinen Körper aber so mögen, wie er ist. Ich möchte mich so lieben, wie ich bin. Schafft man es, da hinzukommen?
Du hast gerade Luft geholt.
Ja, ich habe eine Meinung dazu.
Ah, aber, okay, dann bin ich erstmal neugierig auf deine Meinung.
Ja, okay. Weil ich glaube, zum einen diese positive Körperwahrnehmung und Selbstwahrnehmung und Selbstliebe ist wie ein Muskel auch einfach Training. Und da sollte man mit den Menschen anfangen, wo man weiß, man ist sicher. Und das haben wir ja auch irgendwie gemacht. Jana hat sich am Anfang mir anvertraut und ich habe bestimmt auch nicht alles richtig gemacht. Aber was wir, glaube ich, immer richtig gemacht haben, wir wussten, dass der Gegenüber einen immer lieb hat. Und egal, wenn dann auch mal der falsche Satz rauskommt oder so, dann die Person bleibt. Wir bleiben und wir dürfen hier gemeinsam wachsen an der Situation. Und das ist auch das, was Jana eben meinte, ins Gespräch kommen und ein Stück weit offen zu sein für das Andersartige. Ja, was auch immer das sein mag, ob es eine andere Kultur ist, ein anderes Aussehen, ein anderer Kleidungsstil, andere Sprache, wie auch immer, dass man erstmal offenherzig da dem oder derjenigen gegenübertritt und so darüber spricht. Ich glaube dann, je mehr man da, sagt man ja auch, je mehr die Leute reißen, desto entspannter und offenherziger und liebevoller werden sie, weil sie verstehen, weil sie nicht mit ihrer Scheuklappen auf die Welt blicken, die ja dann auch oft von quasi kleinen, engstirnigen Blickwinkeln herrühren, sondern man muss es erleben, man muss das Leben erleben. Ich habe es eben schon gesagt. Und wenn man das dann viel macht, auch viel mit anderen Menschen ins Gespräch kommt, dann merkt man eigentlich, ach, der ist ja gar nicht so. Weil wir alle haben Vorurteile. Wir alle blicken nur durch unsere Brille auf die Welt. Und ich glaube, wenn man dann am Ende diesen eigenen Blickwinkel so weit fächert, wie es irgendwie geht, dann kommt man irgendwann an, dass man sagt, hey, ich habe auch genauso einen Platz auf dieser Welt verdient. Weil das habe ich zum Beispiel gelernt. Ich war immer ein People's Pleaser. Es musste erstmal allen anderen gut gehen, bevor es mir gut geht. Dann habe ich sogar noch der Putzfrau im Club den Besen weggenommen, damit ich das Konfetti nach der Show wiege, weil die hatte bestimmt morgen früh den nächsten harten Job und ich musste ja nur noch in den Nightliner. So, ne? Dann sagt jeder von außen, mein Gott, was bist du für ein toller Typ, ne? Aber im Endeffekt ist das halt auch falsch. So, ne, das ist, weil ich wollte dann geklopft werden, was für ein toller Typ ich denn dann bin. Aber das hatte dann, war es die falsche Intention teilweise dann auch, ne? Einfach damit ich bloß noch ein bisschen mehr Liebe bekomme.
Also die Grundaussage war aber jetzt sozusagen auf die Frage, wie kann ich es schaffen, mich selber da mehr zu lieben, weil du sagst, so ist wie so ein Muskel, muss man trainieren. War das so? Hast du angefangen, diesen Muskel zu trainieren?
Ich wollte um jeden Preis nicht mehr in diesem Selbstmitleid, in diesem ich bin das Opfer, in diesem negativen Gedankenstrudel sein. Und ja, am Anfang war es definitiv Überwindung, immer wieder mich selber anzuschauen, und ich hatte den unbedingten Willen, mich selber annehmen zu wollen. Es hat nicht geklappt. Ich habe mich betrachtet und ich habe mich als entstellten Menschen wahrgenommen, und dann hilft nur eins, die Annahme. Mein Körper ist entstellt. Ich habe dem so viel zugemutet. Ich habe den gequält. Es ist wie ein schrecklicher Unfall, der mir passiert ist. Aber wenn meine beste Freundin morgen zu mir kommt mit einem entstellten Körper durch einen Unfall, egal was ist, hätte ich die weniger lieb? Nein. Ich würde sie lieben. Weiterhin. Bedingungslos. Es ist nur ein Körper.
Wir gehen mit niemandem so hart ins Gericht wie mit uns selbst.
Und das ist so schade, das ist so falsch. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dass ich ja meine eigene beste Freundin sein möchte. Wenn ich eine Pause brauche, bin ich weitergelaufen. Wenn meine beste Freundin eine Pause braucht, wo ist die nächste Bank? Kann ich dir was zu trinken holen? Inzwischen, ich bin so gut zu mir, wie es nur sein kann. Ich habe da echt was gut zu machen. Und ich bin meinem Körper so dankbar, dass der trotz allem, was da irgendwie an schlimmen Dingen passiert ist und an Krankheiten und an Herausforderungen, ich bin hier bei verdammten 33 Grad durch die Stadt gelaufen, bin die Treppe hochgekommen und habe mich hingesetzt und trinke, ohne dass mein Körper durchdreht, eine Eisschorle. Wie geil! Mein Körper kann das alles. Ich bin verdammt stolz und ich bin dankbar. Und jeden Morgen, den ich aufstehe und wo ich scharf sehen kann, wo mein Blick nicht durch die MS irgendwie nur Graustufen zeigt, jeden Tag, wo ich ohne Windel rausgehen kann, weil die Inkontinenz nicht kickt, jeden Tag, wo ich durch die Stadt laufen kann und nicht vor Schmerzen kaputt gehe, weil mein Lipödem richtig rumzickt. Verdammte Axt! Was ein Glück!
Kannst du dich daran erinnern, wann das erste Mal so war? Also was war so das erste vielleicht, was du dir gegönnt hast, oder das erste, wo du dich wie deine eigene beste Freundin behandelt hast?
Das war beim Spazierengehen, als ich gesagt habe, normalerweise war das nie meine Stärke, auf etwas zu bestehen, was ich brauche, wenn alle anderen es nicht brauchten. Aber ich habe gesagt, ich brauche eine Pause. Und alle guckten mich an und sagten, boah, endlich sagt's mal jemand. Und dann haben wir alle uns auf den Boden gesetzt und haben eine Pause gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ich könnte dann wieder. Und alle so, nee, noch nicht. Und das sind so die kleinen Dinge, wo man anfangen muss. Man darf für sich einstehen. Man sollte das auch. Und da kann ich unseren lieben Freund Sebastian Fitzek zitieren, der immer wieder sagt, wenn man in einem Flugzeug ist und die Sauerstoffmasken nach unten fallen, als allererstes setzt man sich die Maske selber auf, um selbst versorgt zu sein. Denn nur wenn man selber versorgt ist, kann man sich um andere kümmern.
wollte dich ganz gerne zu diesem Thema noch fragen. Und zwar finde ich, das hat ja ganz viel mit Schamgefühlen zu tun. Scham, die ich habe, die ich in mir spüre, meinem eigenen Körper gegenüber, Scham, die ich spüre gegenüber anderen. Mhm. Musikalisch betrachtet, so du als Musiker, hast du das Gefühl, dass du A, durch Janas Reise auch viel über dich und deine Scham lernen konntest und vor allem, wie würdest du beschreiben, kann man mit Musik vielleicht auch an Scham arbeiten? Ist das ein Ventil, ist das ein Werkzeug?
Ich glaube, dass jeder Mensch, der sich auf eine Bühne stellt, irgendwo natürlich sich auf der Suche ist nach etwas, weil da ist ein Loch, sonst würde man sich ja nicht fremden Menschen da so präsentieren mit seinen innersten Gefühlen. Und immer wenn man das dann macht, bekommt man ja auch ein Feedback von Leuten, entweder dass sie es toll finden oder dass sie es auch richtig scheiße finden. Das kann man ja auch bekommen, gerade so, wenn man jetzt zum Glück bei mir nicht mit pur und so, aber wenn man, habe ich auch schon erlebt früher bei in 4-Band-Slots, dass da alle nur gesagt haben, hau ab jetzt, ne? Und ich sage immer, also ich weiß nicht, ob ich weniger schambehaftet geworden bin durch die Freundschaft mit Jana oder durch die Reise, die wir gemacht haben. Ich rede offener über meine Gefühle. Ich schäme mich auch nicht dafür oder so. Es gibt aber natürlich schon Dinge, wo ich Unbehagen habe oder wo ich denke, oh, die kaschiere ich jetzt gerne oder das finde ich jetzt nicht so toll an mir. Ich glaube, was als Musiker einfach das Schönste ist, ist, dass der Job ist, sich hinzusetzen und über das Leben nachzudenken. Ne? Wo andere halt zur Arbeit gehen müssen, in Anführungsstrichen, hoffentlich auch gerne natürlich, aber da gibt es ja dann Arbeitszeiten von, was weiß ich was, 9 bis 17 Uhr oder sonst was. Und da funktioniert man dann irgendwie in dem Job. Und mein Job ist es, über das Leben nachzudenken. Wie empfinde ich Dinge? Was möchte ich eigentlich weitergeben? Wie mache ich vielleicht die Gesellschaft ein bisschen besser? Mit meinem Blickwinkel hoffentlich, ne? Oder gebe ich Kraft den Menschen, ne? Und deswegen glaube ich, dass da die Scham durch dieses, ich mache das seitdem ich 13 bin, auf der Bühne stehen, glaube ich bei mir da relativ, da kann man mich nicht so richtig packen.
Ich finde das aber toll, ihr macht das ja im Grunde genommen beide. Du machst das über die Musik, du schreibst jetzt vor allem unglaublich viel, finde ich. Also du hast jetzt, glaube ich, schon 4 Bücher veröffentlicht. Mhm. Ne? Und ihr beide geht aber auch gemeinsam eben an Schulen, mhm. Das hatte ich im Intro einmal kurz erwähnt, redet da mit Kids zum Beispiel eben über Essstörungen, aber auch über das Thema Mobbing. Und ich finde, das Thema Mobbing ist natürlich eins der absolut wichtigsten. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden von uns, der irgendwie die Schulzeit ganz ohne Mobbing oder zumindest irgendwie was damit zu tun gehabt hat oder das mitbekommen hätte. Was ratet ihr denn den Menschen oder vor allem erstmal den jungen Menschen, die gemobbt werden dann?
Also ich glaube, am Ende des Tages gibt es gar nicht so diesen Ratschlag, sondern wir leben es vor. Und das ist am Ende, glaube ich, dann das Beste, weil dann kann sich jeder für sein Leben den Part rausnehmen, den er für sich braucht, weil so richtig können wir halt auch nicht in die Köpfe der Kids gucken. Wir können ihnen aber zeigen, das war unser Leben und was wir ihnen mitgeben, das ist unsere Freundschaft. Das ist eine wahre Freundschaft. Wir sind füreinander da. Wenn es einem nicht gut geht, haben wir dessen Rücken. Und das geht über nichts, über keine Likes, über keine Follows, über sonst was, was heute Freundschaften auch bestimmt. Ich mache, was wir alles schon erlebt haben, irgendwie am Freitag eine Schulkonzertlesung gemacht und dann auf einmal, mit dir mache ich am Wochenende nichts, du hast das Bild geliked und das dann nicht und so. Und das ist so im Fokus und Mittelpunkt des Lebens der jungen Menschen, was ja auch verständlich ist, das Leben spielt sich dort auch viel ab, ja, dass aber trotzdem nichts gegenüber eine echte Umarmung geht. Dass wenn man K.O. ist, sich einfach mal fallen lassen kann, sich anlehnen kann an eine Schulter und man weiß, ey, hier bin ich jetzt gerade sicher. Das klingt eben ein bisschen schmalzig. Ja, ne, wie du eben schon meintest, das klingt irgendwie so ein bisschen, naja, aber
das klingt wundervoll.
Aber das sind echte Gefühle und das braucht jeder Junge, jedes Mädchen, jede erwachsene Frau und jeder erwachsene Mann braucht diesen Ort. Und da ist Freundschaft einfach ein unabdingbarer Bestandteil und da unsere Welt immer individualisierter wird und man muss immer mehr performen und jeder hat sein eigenes Instagram und ist sein eigener Superstar heutzutage, ja, geht so etwas wie Freundschaft oft verloren und da sehnen sich, glaube ich, sehr, sehr viele nach.
Das Ding ist, dass viele Freundschaften einfach nur noch vor der Kamera und für die Kamera und für die anderen gelebt werden. Und das ist halt so schade, wenn das Lächeln aus den Augen verschwindet, wenn die Kamera aus ist. Und wir zeigen einfach, dass unsere Freundschaft bedingungslos ist und wir laden durch die Texte, die ich dann vorlese und durch die Songs, die gespielt werden, dazu ein, wieder sich berührbar zu zeigen, weil in der Schule durch diese ganze Oberflächlichkeit ist kaum noch eine echte Emotion in den Gesichtern zu lesen. Es ist nur darauf ausgelegt, nicht angreifbar zu sein. Jeder ist die ganze Zeit in einem Schutzmodus, weil immer irgendwo ein Handy mitläuft, was gegen dich verwendet werden kann, oder weil die Blicke und Kommentare der anderen dich abwerten. Eine Zeit lang waren diese Spiele, er ist eine 10 von 10, aber und dann irgendwas Negatives, was ist er dann? Es wird alles bewertet. Es gibt Apps, die dein Gesicht raten, es gibt alles, ist nur noch darauf angelegt, irgendwie einander herabzustufen oder höher zu stufen und sich zu messen und sich zu vergleichen. Und wir zeigen, dass es am allerallerschönsten ist, wenn man sich mit niemandem vergleicht. Und wenn man Gefühle zulässt, die echt und ehrlich sind.
Da gibt es diesen schönen Satz von dir, den ich aus einem Interview habe, wo du gesagt hast, man ist nicht auf der Welt, um die Erwartungshaltung anderer Menschen zu erfüllen.
Ganz genau.
Das fand ich einen sehr befreienden Satz, fand ich einen sehr schönen Satz.
Danke.
Jetzt ist es aber ja schon so, dass wenn wir jetzt gerade über Mobbing sprechen, dass es manche Kids gibt da draußen, ich glaube, die würden sich schon auf jeden Fall Freunde wünschen, haben aber finden vielleicht nicht so richtig die Freunde. Oder auch wenn sie eigentlich gar nicht versuchen, die Erwartungshaltung der anderen
das zu erfüllen. Das Thema Einsamkeit ist ein riesengroßes. Deswegen gibt es bei uns im Podcast auch dazu jetzt gerade eine ganze Reihe. Und es ist unglaublich spannend, wie schön es ist zu sehen, wie auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit den Vorschlägen, die wir machen, die wir auch selbst schon erprobt haben, dann mal nach draußen zu gehen. Zum Beispiel dieses 20 Sekunden mutig sein und jemandem anders ein Kompliment machen. Oder in einen Verein zu gehen, weil man da schon sicher sein kann. Selbst wenn man der nerdigste Typ unter der Sonne ist, geh dahin, wo die anderen Nerds sind und du hast Anschluss. Es ist ja für alles, was wir glauben, wo wir das schillernde Einhorn sind, gibt es 3 Einhörner, die sich daneben stellen.
Ja, und ich glaube, das Wichtige dabei ist auch noch, man versucht immer in dem Umfeld, wo man gerade vielleicht ist, irgendwie Anschluss zu finden. Aber wenn du halt eine Pflanze hast, das hat Jana auch schon mal gesagt, ja, dann...
Das habe ich von dir, das habe nicht ich gesagt.
Ja, ist auch scheißegal, es ist entstanden. Aber auf jeden Fall ist es so, dass bei einer Pflanze, wenn die eingeht in einem Umfeld, dann guckt man ja auch nicht und sagt, boah, die scheiß Pflanze ist ja einfach zu schwach, ne? Sondern man sagt, okay, vielleicht müssen wir ja die umbeten, vielleicht hat sie zu wenig Wasser bekommen und so, aber mit uns sind wir immer so hart, wie du es ja eben auch schon sagtest, ne? Wir müssen dann in diesem Umfeld, wo wir gerade sind, sagen wir mal Schule, ja, du hast ja nicht ausgesucht, in welche Klasse du kommst. Du hast dir maximal noch ausgesucht, auf welche Schule du gehst, vielleicht. Ja, und das ist, und dann dazu dürfen sich Meinungen auch noch ändern, ne? Und dann hängt man irgendwie in so einem Gefilde fest, wo man dann irgendwie versucht, standzuhalten oder mit dazu zu gehören, wo man aber vielleicht einfach nicht für gemacht ist, ne? Und dann muss man halt einfach gucken, wie gesagt, in Vereinen oder sonst wo, dann muss man halt eben den Ort wechseln. Und dann, man muss nicht überall beliebt sein.
Ich finde das total richtig. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig wertvoll, seine Komfortzone ja auch zu verlassen.
Ja,
wobei oft die Komfortzone ja auch gar keinen Komfort bietet. Deswegen ist das Wort oft irreführend, finde ich.
Ja.
Und das hat mich direkt daran erinnert, in meiner Schulzeit, das gab so einen Typen bei uns in der Stufe, der war immer so, der hat mit niemandem von uns was gemacht. Der hat nur sein eigenes Ding gemacht. Und ich dachte immer, was für ein komischer Typ. Und ich habe dann oft versucht, eher so, ne, Anschluss zu finden oder eben auch beliebt zu sein oder People-Pleaser zu sein und so. Und das hat oft nicht so funktioniert. Und erst später habe ich verstanden, ja, der hat sich ein total reichhaltiges, schönes Umfeld, Interessen ausgebildet außerhalb der Schulzeit und hatte echt tolle Freunde, ein starkes Umfeld und ist sehr, sehr glücklich damit gewesen. Und erst bei mir war es dann erst so, als ich dann rauskam, eigentlich, ne, habe ich plötzlich gemerkt, es ist total toll, Nerd zu sein. Es gibt ganz andere, die mit dir zusammen nerden. Ja. Das macht richtig Spaß. Ne?
Und das ist halt das Geile. Ich liebe es, wenn Menschen so nerdig unterwegs sind, weil die, wenn sie dann von ihrem Themenfeld sprechen, die Augen leuchten und da ist so diese pure Begeisterung für eine Sache. Und ich sitze einfach nur dabei, habe keine Ahnung, worüber die reden. Das ist manchmal, wenn ich bin viel mit der Bahn unterwegs. Und wenn man dann auf so eine Gruppe von Menschen irgendwie trifft, die gerade zu einer Convention oder zu irgendeiner Meisterschaft oder was auch immer, du sitzt daneben keine Ahnung, worüber ihr redet, aber verdammt nochmal, ich lieb's. Ich find's super geil, wenn sich Menschen für was begeistern können und das deren ganzes Leben ist. Geil.
Das ist ja eine wahnsinnige Energie, die man auch spüren
total
kann. Wir kommen so ganz langsam schon leider ans Ende unserer Folge, aber wir haben jetzt eigentlich vor allem auch das Thema Essstörung aufgemacht. Ich würde es deswegen gerne auch noch so ein bisschen so einen Bogen machen und schließen wollen.
Ja, gerne.
Wir haben jetzt viel über Scham geredet, wir haben darüber gesprochen, wie man sich selber liebt oder seinen Körper liebhaben kann. Was war denn dann sozusagen, oder war sozusagen dieses Friedensangebot, was du dann deinem Körper gemacht hast und dann, dass dich dann auch Bato anzuvertrauen, eure Freundschaft, war das dann auch der Grund, warum du es geschafft hast, letztendlich abzunehmen? Oder was war dann sozusagen das Mittel zum Zweck?
Das mit dem Abnehmen, ich habe ja oft abgenommen und habe dann aber auch oft zugenommen. Und ich habe mich runtergehungert und ich habe halt immer an dieses Wunschgewicht, was ich mir selbst so als Ziel auferlegt habe, ein Gefühl von Glück und Freiheit und Erfolg auch gekoppelt. Ich dachte, wenn ich 80 Kilo wiege, das war so dieses, wenn ich 100 Kilo abgenommen habe, wenn ich 80 Kilo wiege, dann stehe ich auf und bin glücklich. Dann bin ich auf den geilen Partys. Dann habe ich Freunde, die gerne mit mir Zeit verbringen und dann bin ich ein netter, entspannter Mensch. Ich bin auf diese Waage gestiegen. Ich hatte 79,8 und ich war der unglücklichste, einsamste, traurigste Mensch in diesem Hotelzimmer. Ich habe geweint, weil diese Zahl auf der Waage nichts verändert hat. Gar nichts. Und dann habe ich erstmal 30 Kilo zugenommen. Und dann habe ich zum Glück irgendwann den Dreh bekommen und neben der wirklich unfassbar wertvollen Gespräche, die ich mit Bato geführt habe, einen Psychodoc an meine Seite geholt, einen Experten, der nochmal ganz, ganz andere Wege aufgezeigt hat und der mir die wichtigste Frage zu Beginn der Therapie gestellt hat, die mich komplett überfordert hat.
Spar sie dir kurz auf, weil da will ich noch einmal kurz reingrätschen. Sorry, aber das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir haben viel über unsere Freundschaft gesprochen und viel über Freundschaft und Familie, die natürlich bei schwierigen Lebensphasen oft Halt bieten können und sollten hoffentlich auch. Aber eben Familie ist Familie, Freunde sind Freunde und Therapeuten sind eben auch Therapeuten. Und so sehr ich Jana helfen wollte, so sehr ich irgendwie auch der Ritter auf dem goldenen oder weißen Schimmel sein wollte, der sie da rausgeleitet, irgendwann war auch ich überfordert. Irgendwann ist man einfach auch mit seinen Kräften am Ende und eine Sucht und also was sind natürlich, das sind Phasen und das ist ja auch ganz unrational. Deswegen seid es euch wert, auch da professionelle Hilfe anzunehmen und sprecht da auch drüber. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich versagt habe oder sonst was. Ganz im Gegenteil, glaube ich. Aber es ist einfach genau wichtig, eben diese ganz besonderen Fragen, die halt von Profis kommen, gestellt zu bekommen.
Und da auch eine gewisse Distanz, denke ich, zu haben. Also wir wollen genau, auf jeden Fall, weil das ja auch ein sehr sensibles Thema ist, Thema Essstörungen, wenn euch in irgendeiner Weise auffällt, ich könnte davon betroffen sein, wenn ihr darunter leidet, dann wollen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes und natürlich beim Video auch unten in die Kommentare, beziehungsweise nicht die Kommentare, unten bei YouTube, wollen wir Links reinmachen und Telefonnummern, wo man sich auch Hilfe holen kann. Würdest du auch sagen, dass es immer wichtig ist, sich professionelle Hilfe zu holen, wenn man merkt, ich bin davon betroffen, von Essstörungen?
Ja, absolut. Ich bin ganz, ganz großer Fan von Therapien. So sehr ich sie mir früher nicht gegönnt habe und gedacht habe, da musst du alleine raus und nee, Therapie, das ist nichts und was soll ich dem denn sagen? Und das ist nicht unser Job, dass wir da was sagen. Das ist deren Job, uns zu helfen. Das ist kein Geschenk, dass wir da liegen und wir klauen niemandem seine Freizeit. Da verdient jemand Geld an uns. Und das hat er auch verdient, denn das ist genau das Entscheidende. Die können die Fragen stellen, wozu wir in uns die Antworten finden. Und bei der allerersten Sitzung hat er die schwierigste Frage gestellt. Mein Psychodoc wollte wissen, was ich denn von der Therapie erwarte. Und ich dachte mir so, verdammte Axt, ich bin die ganze Zeit nur damit beschäftigt gewesen, darüber nachzudenken, was andere von mir erwarten. Ich habe gar keine Erwartungen an irgendwas. Und er hat gesagt, es ist aber ganz, ganz wichtig, dass wir gemeinsam ein Therapieziel vereinbaren und dass wir den Weg dorthin, wie wir dieses Ziel erreichen wollen, besprechen. Denn wenn Sie als Ziel haben, irgendwie morgen ins Schwimmbad zu gehen und ich als Ziel habe, ich möchte mit ihnen darüber sprechen, was in ihrer Kindheit passiert ist, dann ist der eine losgerannt und der ist schon durch die Ziellinie und der andere weiß gar nicht, wo oben und unten ist und ist total enttäuscht, dass das hier keine Fortschritte macht. Deswegen immer mit dem Therapeuten, der Therapeutin ganz klar wirklich benennen, was das Ziel ist und wie der Weg dahin aussehen soll. Und dann gemeinsam losgehen und keine Angst haben.
Also keine Angst haben ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass die Situation schwierig ist in Deutschland, erstmal überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen.
Ja, das stimmt.
Auch das muss man an dieser Stelle
das
ganz stimmt, klar sagen. Ja. Wenn es richtig akut ist, sollte man, glaube ich, auf jeden Fall vielleicht überlegen, in eine Klinik auch zu gehen, sich da Hilfe zu holen. Vielen, vielen Dank für die wahnsinnige Offenheit, die ihr beide habt, über diese schwierigen Themen zu sprechen, über eure Freundschaft so offen zu reden, anderen dafür auch ein Beispiel zu sein, wie so etwas funktionieren kann. Ich weiß, wie wichtig das ist, dass man manchmal einfach so eine Art Role Model wirklich braucht, um zu gucken, okay, wie kann das eigentlich funktionieren? Ich glaube, bei dir und bei deiner Musik, das hat man ja auch an meiner Reaktion so ein bisschen gesehen, dass mir es immer noch nach all den Jahren immer noch so ein bisschen schwerfällt, wenn ich sage, das ist so ein bisschen gefühlsduselig, ist ein bisschen käsig. Eigentlich finde ich es schön, ich weiß, es ist wichtig.
Ich glaube, du musst auf Tour vorbeikommen.
Du musst auf Tour vorbeikommen, das wollte ich gerade, genau, wollte ich gar nicht immer machen, du bist ja Medienprofis. Ich wollte dir gerade noch die Möglichkeit geben zu sagen, was steht denn als nächstes bei euch an? Mach doch mal noch ein bisschen schamlos Werbung.
Das mache ich sehr, sehr gerne, denn ich bin im Oktober auf Tour und da bist du natürlich herzlich eingeladen. In Köln, Bonn selber bin ich nicht, aber Wuppertal ist vielleicht dann Tourstart, bist du herzlich eingeladen.
Duseliger Abend, nur
genau,
für dich.
Genau. Und ja, das soll auf jeden Fall...
Und dann auch noch mit Pur im Abschluss sozusagen, oder
genau, was? Nee, Pur jetzt noch den Sommer bis September und im Oktober bin ich dann auf meiner eigenen Auf der Suche nach Liebe-Tour. Cool. Tickets gibt es da auch schon, auch etwas, was, wo ihr auch schon drüber berichtet habt, dass es bei mir auf Tour auch Sozialtickets gibt. Also dass Tickets im normalen Kontingent kosten, glaube ich, irgendwie 31 Euro und so ein Sozialticket 17 Euro. Mhm. Und das wird halt finanziert durch die anderen Tickets, weil einfach Kunst kein Luxus sein sollte. Und auch gerade eben Gefühl kein Luxus sein sollte, sondern kommt gerne auf meine Konzerte. Das ist ein absoluter Safe Space. Da findet ihr genau, wenn ihr auch gefühlsduselig seid, seid ihr herzlich eingeladen. Da gibt es ganz viele davon. Nee, und das ist was ganz, ganz Positives. Also überhaupt nicht schlimm. Und ich würde mich tierisch freuen. Ich bin mit meiner Band unterwegs den ganzen Oktober. Schaut einfach mal vorbei. Und Tickets gibt es schon jetzt bei Eventim.
Sehr, sehr cool. Und ansonsten macht ihr ja fleißig weiter Podcast.
Genau.
Wir sind, so heißt der Podcast, da kann man dann sich auch noch viel mehr dazu anhören, was ihr beide in eurer Freundschaft sozusagen erlebt habt, aber auch was das Thema Mobbing angeht, was das Thema Essstörung angeht, was deine Erkrankung angeht, Multiple Sklerose, wie gehe ich damit um, wie kann ich es schaffen, mich selbst mehr zu lieben.
Ja.
Da haben wir ja heute eigentlich nur an der Oberfläche fast gekratzt, aber ich danke euch sehr, dass ihr hier wart.
Ja. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Achso, ich mache auch noch Werbung ganz zum Schluss. Natürlich, so, wie immer, herzlichen Dank an alle, die zugehört haben, an alle, die auch mal zugesehen haben. Wenn ihr das Good News Magazin noch nicht kennt oder auch wenn ihr es lieb habt, dann denkt daran, es auch zu abonnieren. Hier ist unsere neueste Ausgabe Wasser ist Macht. Wieder ein wunderschönes Werk geworden. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut.
Tschüss.